Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stateles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
Weißt du, und jetzt nimmt er auf. Jetzt geht's nämlich los. Wir sind in Folge 27 mit Alex heute. Wir sagen Alex, oder? Alle sagen immer Alex, ich sage immer Acha. Warum sage ich eigentlich Acha und alle anderen Alex?
Es ist eigentlich gar nicht, Acha. Das ist der Mythos, dass das C auf Serbisch oder bei Jugoslawen als ausgesprochen wird. Ist es ja auch nicht. Ein C ist das gleiche wie bei euch, ein Z.
Ein Aza.
Genau.
Okay.
Genau,
das ist
kurz von okay. Alexander bei uns in Jugoslawien, in Serbien vor allem.
Siehst du, dann haben wir schon den ersten Mythos hier heute aus der Welt geschafft. Was für
ein Start. Das ist auch, irgendwie ist es ja logisch, weil, guck mal, wenn du das C mit Jugoslawen verbindest oder, also, ich sag mal Jugoslawen, aber in diesem Fall mit Serben oder mit Kroaten oder was auch immer.
Ja.
Für mich ist das alles Jugoslawien. Also immer noch. Also, wenn du das mit uns verbindest, dann ist es ja immer am Ende des Nachnamens. Wie bei mir halt Todorovic.
Ja, Witsch hinten, ja.
Genau, Witsch hinten. Und da ist das C ein Tsch. Und deswegen haben viele Leute gedacht, dass es Acha ist. Ist es aber nicht, es ist Aza.
Siehst du, ja, aber Aza klingt doof. Ich bleib bei Acha oder wir heute ganz hochoffiziell bei Alex hier.
Alex nennen mich alle in Europa, aber auch in Deutschland. Genau. Es ist halt einfacher für die Leute, Alex zu sagen, als einfacher als Acha oder Aza, was auch immer.
Genau. Also bleiben wir bei Alex. Siehst du, haben wir hier schon wieder der kleine Lern-Podcast, weißt du? Wir machen nämlich intelligent. Deswegen, ja. Aber vielleicht noch mal kurz zu dir die Erklärung, warum du heute hier bist. Weil eigentlich waren ja die bisherigen Gäste, es bleibt deutschsprachig, logisch.
Ja.
Aber die bisherigen Gäste waren ja alle aus Deutschland. So, und bei dir ist irgendwie, aber so, also du fällst so ein bisschen jetzt aus dem Raster raus. Du bist, du lebst in Serbien.
Ja, ich lebe in Belgrad in Serbien.
Genau, sprichst aber, wie man ja offensichtlich auch hören kann, brillantes Deutsch. Deswegen bist du heute trotzdem hier Gast, auch wenn du quasi aus dem Raster fällst.
Danke dafür.
Ja, super Typ, noch obendrauf. Also da Dankeschön. Kommt ja dann noch erschwert hinzu. Aber du hast ja einiges erlebt, du hast einiges gesehen, vielleicht mal so kurz umrissen, du hast bzw. spielst nach wie vor selber in Bands.
Ja.
Du bist Tourmanager für gewisse Bands. Also ich sag mal jetzt Tourmanager jetzt einfach mal groß gefasst. Also du fährst auch einen Van.
Ja, ich mache vieles.
Genau.
Ich mache vieles. Ich mache auch Merch, ich mache auch Fahrer manchmal nur, ich mache auch Tourmanager und manchmal mache ich alles.
genau. Deswegen, wir lassen uns das einfach so als Tourmanager unter dem Begriff zusammenfassen.
Ja.
Du hast die ein oder andere Show da unten auch schon mal veranstaltet?
Ja, einige.
Und kennst einige, genau, und kennst dich da logischerweise aus. Und was ich ganz spannend finde, ist natürlich erstmal, machen wir gleich, erstmal so ein bisschen deine Entwicklung, wo du herkommst, wie du groß geworden bist, wie du zur Musik gekommen bist, also das Übliche, so ein bisschen die Biografie, aber dann auch natürlich, ich sag mal jetzt, die serbische Hardcore-Punk-Szene.
Ja,
so, ne? Also natürlich. Gibt's die überhaupt?
Ja, jetzt ist sie sehr, sehr klein, aber sie hat eine sehr lange und sehr ausführliche Geschichte.
Deswegen, und darüber natürlich zu sprechen und dann aber auch irgendwie so ein bisschen vergleichen mit uns arroganten Westeuropäern, die ja sowieso besser sind als ihr da unten, so nach dem Motto. deswegen, wir fangen also erstmal mit dir an. So, wo kommst du her? Wie bist du groß geworden? Erzähl mal einen Schlag.
Also, geboren bin ich in Frankreich, tatsächlich, in Paris. Da meine Eltern waren die erste Generation von jugoslawischen Gastarbeitern in Europa.
Mhm.
Damals.
Okay.
Und die sind zuerst nach Wien gegangen, dort hat es ihnen nicht gefallen und dann sind sie nach Frankreich gegangen. Und
okay.
Dort waren sie 6 Jahre lang, dann wurde ich geboren.
Okay.
Und damals waren Ende 60er, war das war 69, bin ich geboren,
mhm.
Waren Emigrantenkriege in ganz Europa. Ex-Jugoslawien-Kriege.
Ja.
Also die später dann auch diesen ganzen Krieg in 19 veranlasst haben.
Ja, ja, ja.
Das waren also Leute, die im Zweiten Weltkrieg geflohen sind, weil sie auf unsere, also hier in auf der jugoslawischen, also in Jugoslawien waren sie im Zweiten Weltkrieg Faschisten
mhm.
oder Nationalisten, haben halt mit den Deutschen kollaboriert.
Ja.
Und sind dann geflohen, weil ja hier die Partisanen, die Kommunisten, sage ich mal, gewonnen haben,
mhm.
Mit den Alliierten zusammen. Und in den 60ern ging das wieder los.
Kochte das alles wieder so ein bisschen hoch?
Genau, das kochte wieder hoch. Und dann wurde ein sehr guter Freund von meinem Vater ermordet vor ihrem Haus.
Okay.
Und ich war ein Baby, ich war 6 Monate alt.
Mhm.
Und da hat meine Mutter gemeint, jetzt, das hier ist Ende, lass uns aus dieser Scheiße raus.
Wir müssen weg.
Wir müssen weg. Mhm. Sonst hat unser Kind keine Eltern mehr.
Ja.
Ja, und dann, mein Onkel war schon in Deutschland. Und dann sind sie einfach nur von Paris über die Grenze ins Schwabeländle.
Okay.
Also in eine Kleinstadt direkt, weil die wollten nicht mehr Großstadt machen, die wollten dann nicht mehr mitmachen. Dann sind sie in eine Kleinstadt gegangen, südlich von Stuttgart, und die heißt Balingen. Da gibt es doch dieses Festival, glaube ich, Bang Your Head oder sowas.
Genau, genau, ja.
Genau, da bin ich aufgewachsen. Da war ich 16 Jahre lang.
Okay, bis da hast du dann auch Deutsch dann quasi gelernt.
Also Deutsch ist eigentlich meine Erstsprache.
Ah, okay. Also Deutsch, du bist, also deine, okay.
Ja, ich bin ja, wie gesagt, mit 6 Monaten bin ich, also ich war nicht mal ein Jahr alt, bin ich nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und also Kindergarten, Grundschule, Hauptschule, Hochfachschule, alles in Deutschland.
Ja, ja.
Zwar ganz viel aufgewachsen mit anderen ausländischen Jungs,
mhm.
weil Kleinstadt im Schwabenland ist halt in den 70ern,
in den
70ern, in den 70ern war das halt schwer ein bisschen.
Ja, ja.
Will ich so sagen.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, Kleinstadt ist halt so. Also die einzigen Deutschen, die mit uns abgehangen sind oder waren halt Jungs, die aus geschiedenen Ehen sind. Ja, das war so.
Nee, ja, ja.
Ohne Witz, das war so. Wir hatten keinen einzigen Kumpel, der beide Eltern, also der mit beiden Eltern gelebt hat und mit uns abgehangen hat.
Ja, ja.
Das war ja
zu der Zeit auch noch irgendwie die Ausgestoßenen, ne? Wenn Mama und Papa nicht mehr zusammen waren.
Ja, genau.
So
ungefähr war das.
Mhm.
Und wie gesagt, dort bin ich dann aufgewachsen und habe Deutsch halt zuerst gesprochen.
Mhm.
Serbisch habe ich ja nur ein bisschen, also Jugoslawisch, Serbisch, ist egal.
Ja.
Habe ich nur zu Hause geredet mit meinen Eltern und dann abends, also wenn sie von der Arbeit kommen, meine Eltern waren klassische Gastarbeiter, gehen 6 Uhr morgens raus, kommen 6 Uhr abends nach Hause.
Ja, klar.
Und hast du eine Stunde, zwei mit denen, redest ein bisschen Serbisch, redest halt so Tarzan-Serbisch.
Mhm.
So sah das bei mir aus.
Ja.
Also für mich war, wie gesagt, Deutsch die Erstsprache. Und ja, es war cool. Ich fand meine Kindheit und meine Jugend richtig cool, weil wir haben sehr coole Dinge gemacht. Ich war auch sehr, sehr früh mit Musik unterwegs.
Ja, wann ging das los bei dir?
Bei mir ging das los, ich glaube, ich war, also ich würde jetzt schätzen, 9.
Okay.
Würde ich sagen, 9 war ich, weil mein Vater, sein bester Kumpel, ein Mazedonier, der war mit einer Deutschen verheiratet. Und die hatte 2 Kinder und da war ein Sohn, der war ungefähr 5, 6 Jahre älter als ich.
Mhm.
Und der war so ein Metal-Typ.
Okay.
Also so mit diesen Lederhosen, die an der Seite geschnürt werden.
Okay.
Weißt du, welche ich meine?
Ja.
Genau, die hatte er. Und der hatte so ein, sagt man das, Fokuhila.
Ja.
Mit Schnurrbart, mit allem drum und dran. So 80er Jahre Metal.
Nicht schlecht.
Mit Kutte und so, richtig 100%. Mhm. Genau, so ein Typ war das. Und der hatte super viele Platten.
Okay.
Und dann immer wir bei denen zu Gast waren, haben meine Eltern gesagt, ja, geh doch mit ihm spielen oder was auch immer. Und dann saß ich da in seinem Zimmer und der hat mir halt Platten vorgespielt. Und da habe ich halt zum ersten Mal Dinge gehört, wie zum Beispiel AC/DC oder KISS oder...
Naja, die Klassiker zu
Rainbow
der Zeit.
Oder solche Sachen halt, weißt du?
Ja.
Und ich muss dir sagen, ich war von Anfang an ein großer Fan, bin ich heute immer noch, ist wahrscheinlich auch immer noch Top 5 aller Bands, also die ich je gehört habe, AC/DC mit Bon Scott. Mhm. Also das ist tatsächlich bei mir naja, Nummer 1.
War deine Einstiegsdroge, ne?
Genau. Ja. Und ja, aber ich habe das damals nicht so ernst genommen. Weißt, es war halt so interessant und so, aber ich war immer noch nicht im Sammeln oder Kaufen oder was weiß ich. Weißt du, ich war zu jung. Ich war 9, 10.
Naja, klar.
Ich hatte andere Interessen. Ich habe Star Wars-Figuren gesammelt. Ich weißt du, solche Sachen.
Ja, na, die Musik, die hört man dann halt nur so halb. Ne? Man
genau.
findet die vielleicht cool, aber man beschäftigt sich ja jetzt nicht damit, oder?
Genau so war das. Ja. Und das war ja, und dann irgendwie mit 10 oder mit 11 glaube ich, ja, ich glaube, es war 1980, ja, 1980, da habe ich angefangen, BMX zu fahren. Also BMX-Rennen. Und da habe ich mit ganz vielen Jungs auch von überall aus dem Schwabenland, bei verschiedenen Rennen haben wir auch über Musik geredet. Da habe ich auch ganz viele andere Sachen gelernt. Also ich habe da Bands entdeckt, wie zum Beispiel The Police, die ich immer noch liebe. Ja, KISS war halt eine Droge für jeden. Das mochte halt jeder. Also KISS, wer KISS nicht mag, der weiß, ich weiß, was ist denn das für ein Mensch?
Ja.
Ja, und dann habe ich etwas entdeckt, was mir sehr interessant war. Und das war Rap.
Oh, okay.
Das war Rap. Das war zum Beispiel Grandmaster Flash, glaube ich, war das.
Wann war das ungefähr?
Das war dann schon 82, glaube ich, oder 83, würde ich sagen. Aber in der Zwischenzeit kamen ja auch andere Sachen bei mir, wie zum Beispiel, ich habe ganz viel Adam Ant gehört. Und diese ganze Punk-Sache gefiel mir, also diese ganze, also der Outfit und so. Ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, muss ich sagen, tatsächlich.
Du warst ja noch jung.
Ja, ich war 13, weißt du, so 12, 13 und Kleinstadt und weißt, wir hatten nie, also den ersten Punker habe ich gesehen mit 15 bei uns.
Ja.
Ich meine, es ist, musst dir vorstellen, Kleinstadt da, 30.000 Leute leben da.
Ja, und dann kommt da so ein Punker.
Genau, und das war so ein Typ aus dem Gymnasium. Und der hatte, das war lustig, der hatte, das hatte ich gar nicht gecheckt damals, aber später kam das, dann ist auch eine meiner Lieblingsbands, der hatte ein Husker Du T-Shirt.
Ui, okay, krass.
Und der hatte im Ohr, in einem Ohr hat er einen Ohrring gehabt, also er hat ganz viele Ohrringe gehabt, so wie mit Sicherheitsnadeln und so, weißt du?
Naja,
und alles infiziert und ganz rot und das kann ich mir genauso noch erinnern. Und er hat so Haare gehabt, wie zum Beispiel, ich würde sagen, Discharge oder so, weißt du, so.
Ja.
Gespiked ein bisschen, so zwischen Punk und Sweet Metal, würde ich sagen.
Okay.
Ja, und der hatte so Ohrringe mit Gillette und mit Tampon halbrot eingefärbt.
Wow.
Also das war für mich, also damals, das war für uns unglaublich.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, wir waren halt immer noch BMX-Kids, weißt du, die durch die Gegend gefahren sind und weißt du, KISS gehört haben und AC/DC und Grandmaster Flash und solche Sachen.
Ja,
und dann kam das Härtere, auch durch ihn zum Beispiel und durch andere Jungs, die schon, da war dieser Kumpel bei uns in der Klasse, der hieß Alexander Essig.
Okay.
Der war richtig auf Slayer, Ozzy Osbourne, Exodus, solche Sachen also drauf.
Zu der Zeit so der härteste Scheiß eigentlich, den man da irgendwie
genau, das war kann, das ne? kam ja damals raus. Und der hat uns auch gemeint, also da war so ein Plattenladen, da sind wir hinten nach der Schule immer und wir konnten uns ja nicht viele Platten leisten jetzt irgendwie. Und da sind wir hin und haben halt Platten dort gehört. Das hat der Typ aus dem Laden halt, der hat uns das erlaubt. Und dann kam unser Kumpel, der hat gemeint, die Platte müsst ihr anhören. Das wird hier der Renner. Das ist super. Und wir so, was ist denn das? Und da kam, da hat er, holt er eine Platte raus und da war halt so ein Hammer und Blut drauf und so. Und wir so, oh, geil, Hammer, Blut, weißt du? Ja, Metallica halt, weißt du?
Ja.
Und, ja. Also zuerst kam das alles, also auch natürlich kam dann Iron Maiden und Judas Priest und die ganzen Sachen dazu. Und 1985 bin ich dann nach Jugoslawien gezogen.
Mit deinen Eltern dann?
Ja, das war eine Idee von meinem Vater, weil es war auch eine gute Idee, muss ich jetzt sagen, in der Retrospektive, muss ich sagen, es war eine gute Idee, weil wir haben angefangen mit 14, 15 ein bisschen mehr Scheiß zu bauen, als erlaubt ist.
Okay.
Ich würde sagen, ich hatte, bis ich 14 war, am 14. Geburtstag war ich im Gericht.
Ey, okay.
Ja, und habe 60 Strafstunden im Krankenhaus bekommen.
Was hast du gemacht?
Wir haben bei einem Schneider in sein Ladensimmer eingebrochen.
Oh, scheiße, okay.
Ja.
Also warum?
Weil wir dumm waren. Warum? Warum machst du mit 14 solche Sachen? Weil du dumm bist.
Ja, klar.
Weil du dumm bist und weil niemand da ist, um dir zu sagen, nee, mach das nicht, weißt du, weil du hängst ab mit 6 anderen Jungs, die auch dumm sind wie du.
Ja.
Und eure Eltern sind halt nicht da und die arbeiten den ganzen Tag und ihr hängt halt den ganzen Tag nach der Schule auf der Straße rum. Und was machst du dann? Entweder du schlägst dich mit irgendwelchen Poppern und reichen Kids oder du willst halt auch neu irgendwie, was weiß ich, Adidas-Schuhe haben oder sowas, weißt du?
Brauchst halt Geld.
Ja, und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir halt 60 Stunden jedes Wochenende, wo Jungs auf der BMX-Rennbahn waren, war ich im Krankenhaus Boden schrubben.
Ei, okay.
Und Scheiße ausschütten.
Ja.
Ja, hey, man muss lernen.
Ja, ich denke, es hat dir einiges beigebracht, oder?
Ja, hat mir tatsächlich einiges beigebracht. Ja. Und mein Vater hat dann gemeint, hey, das ist jetzt, ihr werdet jetzt zu unartig. Mhm. Also lass uns das beenden. Und ich mochte ja Jugoslawien, ich mochte ja hierher kommen jedes Jahr und einen Monat, zwei hier bleiben. Und ja, und dann bin ich halt hierher gekommen und die ersten 6 Monate waren für mich, also der erste Monat war super, bis ich nicht in die Schule gekommen bin.
Mhm.
Und dann kam ich in die Schule und dann fing für mich also tatsächlich 6 Monate Horror an. Du bist halt in einem Land.
Sprache wahrscheinlich.
Genau, Sprache. Und dann findest du eigentlich raus, dass das Land, wo du hingekommen bist, gar nicht diesen einen Monat ist, wo du immer da bist, weißt du? Weil der eine Monat ist halt so kurz und du siehst halt
nur coole Sachen.
Ja, ist Urlaub, weißt du? Und du bist halt, hängst halt mit deinen Cousins ab und ja, und dann bist du halt in der Schule und dann ist es halt hart. Ja, weil Leute sind hier hart. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind, oh ja, yeah, wir sind tough guys und so. Nee, sind wir nicht. Manche schon. Also nicht mehr als in Deutschland oder was weiß ich woanders, in Barcelona oder irgendwo anders. Aber es ist halt hart. Es ist eine Großstadt. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und hier leben 2,5 Millionen Menschen.
Ja.
Und vor allem bin ich, und ich lebe immer noch im gleichen Haus. Ich habe das geerbt.
Gut. Ja.
Inzwischen war ich woanders auch schon, aber wo meine Eltern gestorben sind, habe ich halt das Haus geerbt.
Ja.
Und ich lebe jetzt in einem Haus und wir leben in einem Viertel. Das ist halt nicht so ein cooles Viertel.
Okay, nicht so hip.
Also erstens ist es nicht hip, zweitens ist es jetzt nicht mehr so, aber früher war es sehr, sehr unsicher.
Okay.
Also vor
allem. Und dann kommst du, also
ich komme her und
genau, du kommst aus Deutschland, genau, kennst niemanden und aus einer Kleinstadt da in eine Großstadt und dann auch noch so in Anführungsstrichen in so ein Ghetto. Sage ich jetzt mal, ja.
Ja,
so
also es sind alles Häuser und so. Es ist eher mehr eine Favela als einem Ghetto, weil hier gibt es keine, es gibt nur Häuser.
Ja.
Einfamilienhäuser, aber es ist tatsächlich sehr, sehr eng besiedelt und es ist tatsächlich, auch wenn du auf Google guckst oder auf Wikipedia, ist es die größte. Ich würde sagen, also wenn ich es jetzt übersetzen würde, ist es die größte illegale Siedlung, die legal besiedelt ist. Kann man das so sagen?
Ja, bestimmt. Ja,
kann man ja so sagen, ja. Weil es gibt viele Häuser, die haben hier keine Bauerlaubnis.
Ah, okay. Selbst gebaut.
Selbst so gebaut. Ja, mit Hilfe von angebaut. Leuten und so, mit Freunden und was weiß ich.
Ja, ja,
also genau. Ohne Plan, die Straßen sind, also hier gibt es keine Straße in unserer Siedlung, außer die Hauptstraße, wo sich zwei Autos aneinander vorbeifahren können.
Okay.
Alle Straßen sind so eng wie ein Auto.
Ja, ja. Und da bist du im Endeffekt groß geworden.
Genau, da bin ich groß geworden. Genau. Da bin ich groß geworden und da habe ich auch die 90er erlebt, die berüchtigten 90er bei uns.
Die waren ja auch nicht ganz so einfach, ne?
Nee, die waren. Also, die waren.
Also, wie muss man sich das vorstellen, wenn du dir das überlegst? Du bist hier bei Stuttgart, ne? Ich meine, es ist ja nur gute Gegend, sage ich mal so. Und dann da noch in einem Vorort, wahrscheinlich, in einem kleinen Örtchen dort, so, ne? Und dann gehst du dort zurück. Wir haben es gerade beschrieben. Wie sahen die 90er aus?
Alles war cool in den 80ern erstmal. Also ich habe mich jetzt angepasst und alles war cool. Ich habe Leute kennengelernt aus der Szene, in der Schule gleich. Also gleich in der Schule habe ich einen Kumpel kennengelernt, der war ein Skinhead. Ich wusste gar nicht, dass er ein Skinhead war. Ich wusste ja gar nicht, was ein Skinhead ist.
Ja.
Also das wusste ich gar nicht. Ich war 16 und habe immer noch viel Rap gehört und Metal.
Mhm.
Und ein bisschen, also weißt du, so Police und The Cure und solche Sachen, halt Rock.
Ja.
Und dann kommt so ein Typ neben mir, sitzt der neben mir in der Schule, hat so eine Bomberjacke an und Stiefel unten, hat eine Glatze und fragt mich, was hörst du für Musik? Und ich so, AC/DC und was weiß ich. Und der meint, ich bring dir morgen eine Kassette. Und die habe ich heute noch, die Kassette. Die habe
geil.
Die habe ich heute noch. Die hieß Mali Reel. Das heißt, kleines Schaufeln.
Okay.
Also wie wenn du ein Loch gräbst, weißt du? Und da waren auf der A-Seite GBH und Discharge.
Mhm.
Und auf der B-Seite waren 7 Seconds, Bad Brains und Solunski Front. Das ist eine alte serbische Hardcore-Band.
Okay.
So, ich würde sagen, 84 bis 87 waren die, haben die gespielt. Und ich war direkt war ich verliebt in vor allem GBH und 7 Seconds. Discharge mochte ich. Bad Brains konnte ich tatsächlich damals nicht gleich wahrnehmen.
Ja, gut, aber vielleicht auch verständlich, wenn man, ne, du kommst da aus dem Metal.
Ja.
So, Discharge waren ja und sind ja auch durchaus hart.
Ja.
Sag ich jetzt mal ne? Und dann Bad Brains war ja dann vielleicht.
War für mich zu dreckig.
Mm-hmm.
Zu dreckig und zu. Also ich, meine Liebe zu Bad Brains kam erst später. Aber damals hatte ich es tatsächlich nicht wahrgenommen gleich.
Okay.
Ja, und dann neben ihm habe ich halt ganz viele andere Sachen. Also ich war jetzt auch schon in den Ramones, ich war auch schon im Clash, ich war auch schon in Sex Pistols. Das habe ich alles schon also miterlebt und alles schon mitgekriegt. Aber dann kam dieses härtere Zeugs und dann hat der mir halt so viele Sachen, hat der mich gebombt mit Bands wie zum Beispiel Messiah aus der Schweiz, glaube ich, waren die.
Mhm.
Und also solche Sachen halt. Ultra hart und ultra schnell und dann die ganzen finnischen Sachen und oh.
Also, aber erstmal eine doofe Frage, wie seid ihr an diese ganze Musik gekommen?
Also es gab ja immer jemanden, dem seine Eltern irgendwo hingereist sind oder, weißt du, meine Eltern waren ja auch immer noch in Deutschland. Und dann habe ich halt manchmal Platten bestellt, wo wir noch in den 80ern waren. Und dann später in den 90ern waren es dann CDs, weil es einfacher war zu bestellen und mitzunehmen. Und
Aber hattet ihr dann einen Laden oder irgendwas?
Nee.
Gab's doch nicht, oder?
Nee, gibt's immer noch nicht.
Ja.
Gibt's immer noch nicht. Nee. Es gab tatsächlich, ich würde mal sagen, vielleicht 89 bis 91 gab's einen Laden und ein Label in Novi Sad. Maximum Rock'n'Roll hieß der. Und bei denen konntest du Punk- und Hardcore-Platten kaufen.
Okay.
Konntest du machen. Der hat auch einen Release gemacht von meinen Kumpels, von Dead Ideas, 1990. Und meine erste Band, Definite Choice, wir hatten ein Demo aufgenommen mit drei Songs und der wollte das rausbringen, auch auf 7-Inch. Und der hat auch das Tape bekommen von uns aus dem Studio und der wollte das rausbringen auf 7 Inch und dann fing der Krieg an. Und dann fing die Krise an und die Sanktionen und kein Geld und dann konnte er es nicht machen.
Ja,
und tatsächlich habe ich dieses Tape zum ersten Mal wiederbekommen vor 3 Jahren.
Okay, krass, ja. Also der hatte das Tape dann so lange.
Der hatte das Tape die ganze Zeit in seiner Archive liegen. Und ein Kumpel aus dieser Band, Dead Ideas, die ich erwähnt habe, die auch bei meiner Meinung nach eine der größten und besten Hardcore-Bands aus unserer Region ist, war, der war bei ihm irgendwie zu Besuch und hat das dann gemeldet, hey, hier, gib das bitte Alex und.
Na, ja, cool.
Ja, also wie gesagt, die 80er gingen also einmal so durch. Ich habe da die ersten Hardcore-Shows gesehen bei uns in so Jugend, also Häusern und Kulturzentren. Ich habe halt viele Sachen gesehen, wie zum Beispiel Sacred Reich und solche Sachen halt, weißt du, halt
Exploited. Okay, also die sind dann durchaus schon zu euch darunter gekommen.
Ja. Wir hatten ganz viele Konzerte. Also Jugoslawien war also ganz groß auf der Mappe. Bei vielen Bands, es gibt ja auch diese Platten von, ich glaube, Yugoslavs, glaube ich, Live in Yugoslavia. Und Angelic Upstarts haben, glaube ich, eine Live in Yugoslavia Platte. Und wir hatten tatsächlich in der Hauptstraße von Belgrad, also das ist jetzt eine Fußgängerzone, aber früher war das also eine Straße, am Ende dieser Straße vor dem Park mit unserer Burg, wo eigentlich die erste Siedlung von Belgrad war, wo es noch Singidunum hieß. Also da ist am Ende der Straße ist ein Gebäude, das ist die Akademie für Kunst.
Okay.
Und da war von 75, glaube ich, oder 76, im Keller von diesem Gebäude war ein Club, der hieß Academia.
Okay.
Und dieser Club war, also das ist auch, kannst du alles nachlesen, könnt ihr alles nachlesen, check das mal, es ist sehr, sehr interessant, weil der Club wurde gegründet von Studenten, um sich das ganze Material, was sie brauchen, um zu malen, um zu zeichnen, um zu Bildhauen, haben sie sich dadurch verdient, dass sie nachts im Club gearbeitet haben und Eintritt verlangt haben und Getränke verkauft haben und DJs hatten.
Ja.
Und haben davon ihre Studien finanziert.
Ja, geil, cool.
War richtig, richtig eine coole Sache.
Ja.
Und dieser Club wurde sehr, sehr schnell zu einem der populärsten Clubs in Europa.
Okay.
Für so ein bisschen artsy, also so Punk und die ganze. Und da haben auch Angelic Upstart gespielt und UK Subs und so viele Bands. Also ich habe ganz, ganz viele Bands. Also Hüsker Dü habe ich dort gesehen und ganz, ganz viele Sachen halt. Coole Sachen.
Wie viele Leute haben da reingepasst?
Wenn es ultra voll war, weil das musst du dir vorstellen, das ist nicht ein Raum. Das ist wie als ob du jetzt im Casio unten alle Räume aufmachst.
Ach so, also so.
Und du kannst von einem Raum in den anderen laufen und so, weißt du?
Ja, ja.
Und da passen 1000 Leute rein.
Cool. Und die waren die dann auch da? War da so eine große Szene?
Ja. Okay. Da hattest du freitags und samstags, wo DJ Night war, waren tatsächlich, du konntest da sowieso nur rein mit Clubkarte.
Ja.
Also es konnte nicht jeder rein. Du musstest, zuerst war es, also bis zum, sagen wir mal, Mitte 80er, waren es nur Studenten oder Studenten generell von der Belgrader Universität.
Ah, okay.
Du musstest einen Nachweis haben, dass du ein Student bist und dann kriegst du eine Clubkarte und dann kannst du rein. Und dann halt die Leute, die halt jemanden kannten und der die dann reingebracht hat.
Okay.
Und dann irgendwie ab 87, 88 konnte dann jeder rein mit Clubkarte auch und dann ab 91, 92, wo Krise anfing, konnte jeder rein. Und da ist auch zu Ende gegangen.
Ja, gut, okay. Dann sind wir ja jetzt quasi auch schon in den 90ern.
Genau.
Ne, die wir angesprochen hatten. Da hat sich ja dann ein bisschen, also auf der einen Seite natürlich das Leben bei euch, bei dir ja auch ein bisschen, also verändert.
Bei jedem.
Ne, bei jedem, genau. Und dann wahrscheinlich auch die Musiklandschaft da unten, oder? Also was ist da passiert?
Also es ist tatsächlich von einem Tag auf den anderen. wurden alle deine Freunde dir verkauft als deine Feinde.
Ja.
Weil 89 war ich in Zagreb und habe die Ramones gesehen. Mhm. Mit allen meinen Kumpels aus Kroatien, die ich kannte, mit denen ich in der Armee war. Ich war ja 89 in der Armee in Kroatien. Normale, damals jugoslawische Armee. Und ich kannte ganz viele Leute von der Hardcore-Szene. Und wir kannten uns halt alle. Von Shows her und so.
Ja.
Und dann 91, März, wurden auf einmal überall in den Medien, Kroaten sind deine Feinde.
Okay.
Was natürlich die meisten Leute so auch geschluckt haben, wie jede andere Tablette, die ihnen geliefert wird durch die Medien.
Ja.
Auf beiden Seiten, leider.
Ja.
Aber von uns in der Hardcore-Szene war das die ganze Zeit etwas Unakzeptables.
Also wir
nicht irgendwie. Wir waren die ganze Zeit auch in Kontakt mit unseren Kumpels und haben uns auch Sorgen gemacht und die über uns und wir über die. Und weißt du, es war halt unfassbar. Du bist 21 und auf einmal kannst du nirgendwo mehr hin.
Ich wollte gerade sagen, ihr konntet ja dann auch nicht mehr
nein,
reisen.
Nein, nirgendwo mehr.
Ihr konntest die
also von, ich bin 21 geworden
und
ich bin das erste Mal verreist wieder mit 26.
Ja.
25. Ja. 25. 96. Sind wir dann nach Budapest gefahren und haben dort ich glaube, es war schon Madball, Ignite, Straight Faced und Racial Abuse.
Mhm.
So war die Tour. Das war eine MAD-Tour.
Mhm.
Da waren wir auf der Show und das war für uns, also das war
ein Befreiungsschlag.
Das ist unglaublich.
Aber was habt ihr denn in der Zeit gemacht, wo ihr nicht reisen durftet? Hast du dann einfach gearbeitet als irgendwas?
Also ich hab zuerst gearbeitet auf dem Bau viel, weil du musst irgendwas machen. Das
ging,
wo du noch bezahlt wurdest. Also wo die Hyperinflation noch nicht kam.
Ja, klar.
Das war 91, glaube ich. Ja, 91 bis 92. Und dann ging es richtig bergab. Mhm. Dann ging es richtig bergab, dann ging der Krieg richtig los. Und da war, also der Krieg war ja auf der kroatischen mehr Territorie.
Mhm.
Aber wir fühlten das Ganze. Also in Zagreb war auch nie Krieg, in Belgrad war nie Krieg, also es wurde nicht tatsächlich, musst du dir nicht so vorstellen, es war tatsächlich nicht so, dass du jetzt hier irgendwie Schießen hattest und so, außer du hattest halt die ganzen, also alles hast du gefühlt, weil die Ökonomie ging nach unten, Sanktionen kamen. Du wurdest abgeschlossen, also niemand könnte rein, nichts konnte rein, nichts konnte raus. Du hattest kein Benzin, du hattest kein Brot, du hattest Läden, die sind komplett leer, wie in so Zombie-Filmen, musst du dir vorstellen. Ja. Du willst dir was kaufen, du kannst dir nichts kaufen. Es gibt nichts zu kaufen. Alles, was du kaufen konntest, konntest du nur auf dem Schwarzmarkt kaufen, auf der Straße. Und dann musst du dir das so vorstellen, 92, also Ende 92 und ganz 93, also ganz 1993, musst du dir so vorstellen, du arbeitest einen Monat lang und du verdienst 100 Millionen Dinar. Das ist lustig, ich weiß, das klingt lustig und das ist auch lustig, das ist, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, du verdienst 100 Millionen Dinar oder eine Milliarde Dinar und du gehst und wechselst das in Deutschmark. Und du kriegst dafür 5 Deutschmark.
Ja, es ist halt eigentlich nichts wert. Ne?
Ja, und morgen, wenn du es nicht gewechselt hast, morgen sind diese 100 Milliarden oder 100 Millionen eine Deutschmark.
Ja.
So schnell ging es bergab.
Ja, ja, klassisch.
Halt. Und dann, natürlich, das Nächste, was dann kam, war Kriminalität.
Logisch,
ging richtig hoch.
Die Leute mussten überleben.
Genau, und dann war es hier halt sehr gefährlich, weil es gab jeden Tag Straßenkriege zwischen Banden und also organisierten kriminellen Banden, die sich halt gegenseitig erschossen haben. Und du konntest also tatsächlich, es gab ein paar coole Orte, wo du hingehen kannst, aber du solltest halt nicht irgendwie durch gewisse Straßengegenden oder was weiß ich, zu gewissen Orten gehen. Das solltest
ja,
du
ja, ja.
Als normaler Mensch oder als, weißt du, ich meine, das ist
ja, ja. Wenn man jetzt aber Discogs glauben darf, dann hast du ja Definite Choice.
Genau.
Anfang der 90er trotzdem. Also du,
91.
Du hast eine,
91.
Genau. Du hast eine Band gestartet in dieser ganzen abgefuckten Zeit ja eigentlich.
Ne? Viele von, das war ja auch die ideale Zeit für sowas. Ich meine, du hattest halt viel Wut und viel Misstrauen und viel irgendwie auch Enttäuschung in dir.
Ja, klar.
Und Frustration. Du warst jung. Du siehst viele Leute überall in der Welt, die haben Spaß und reisen und was weiß ich und verdienen auch Geld und leben auch alleine und was auch immer. Und du kannst das nicht.
Ja.
Hier leben Leute, bis sie 35 sind, immer noch zusammen in Familien. Mhm. Mit ihren Eltern und Geschwistern. Das ist also normal hier.
Ja, ja.
Und das ist halt so, war das halt damals auch. Und wir haben halt damals irgendwie einen Fluchtweg gesucht, irgendwo, wo wir halt das alles vergessen können. Und das waren halt die Bands und das war halt die Szene. Und die war ja schon da. Die war ja auch schon irgendwie bis, wie ich sagen, bis Anfang 90er war das halt so ein Ding, das hat gekocht. Da gab es viele so Crossover-Bands und viel beeinflusst von der finnischen Schule. Und okay. Dann, also es gab tatsächlich noch nicht irgendwie sowas, das in eine Richtung gegangen ist und das irgendwie so zusammen war. Also es war alles so verschiedene Bits und Pieces von überall her. Mhm. Weißt du, ein bisschen so englische Schule, ein bisschen mehr. Also nicht viel amerikanische Schule, nicht viel.
Okay, ja, super. Schön, dass du das nämlich sagst. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, woher, weil Definite Choice, also wenn man sich die Band mal anhört, das war ja schon so ein bisschen verfrickelt irgendwie, ne? Jetzt nicht gerade eingängig, finde ich jedenfalls, die Musik.
Ja.
Was ja, so wie du es jetzt beschreibst, ja auch irgendwie die Zeit widerspiegelt, ne? So irgendwie alles rauslassen einfach.
Genau.
So, das ne? Ja. Auf die Kacke hauen, so. Und das wäre dann halt auch die nächste Frage gewesen, woher die Einflüsse da kommen. Waren das die Bands, mit denen du groß geworden bist? Weil, ich meine, ihr wart ja da in einem Kriegszustand, sage ich jetzt mal.
Ja.
Hattet ihr, kam von außen, also sind diese Bands, so Madball und keine Ahnung, wie sie alle heißen, sind die, also haben die euch musikalisch erreicht? Habt ihr von denen mitbekommen? Ja, natürlich.
Nee, wir haben alles mitbekommen. Wir haben alles mitbekommen. Wir haben Fanzines gehabt. Die Fanzine-Szene war hier ganz groß, war immer groß und ist immer noch groß. Mhm. Wir haben immer noch super coole Fanzines. Und vor allem die gleichen Leute, die die Fanzines damals gemacht haben, machen die heute immer noch.
Ja, cool.
Heißen halt anders, aber sind halt die gleichen Leute.
Ja.
Und ja, wie gesagt, wir haben halt alles, es war, wenn es DIY gab, irgendwann mal, irgendwo um mich rum, dann war das damals. Also wir mussten tatsächlich alles selber machen. Da gab es gar nichts. Es gab
Hattet ihr Studios zum Aufnehmen? Oder war das auch so ein bisschen primitiv. DIY?
Also du hattest Studios, wo halt diese ganzen, wir nennen das hier, das ist so eine spezifische Musik, die heißt Turbo-Folk.
Okay.
Das ist so mit Dubz, 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 Dubz und dann türkischer Melos drüber.
Also, okay.
Weißt du, ganz schlimm. Und das war die Hymne für alle in den 90ern, die so Kommerz waren halt.
Okay.
Die ganze Krimi-Jimmy Crew.
Mhm.
Und wir waren halt, wir konnten nie in so Studios gehen, hatten halt kein Geld dafür und wir sind dann in diese ganzen Löcher gegangen, wo halt so Typen irgendwie, so alte Rocker haben so ein paar Sachen, Tape-Recorder und so, und da haben wir halt unsere Demos aufgenommen und solche Sachen halt.
Okay.
War super. Also wenn ich zurücksehe, ich hätte es nicht anders haben wollen. Es ist.
Ja, ich meine,
das
war ja
halt
Schule,
nur der einzige
ne?
Weg. Das war der einzige Weg, das zu machen. Und wie gesagt, wir waren, also von Anfang an waren wir beeinflusst, also Definite Choice jetzt, ich rede jetzt über Definite Choice, wir waren beeinflusst tatsächlich sehr viel durch diese Band Dead Ideas, die unsere Kumpels waren, die hatten ein Jahr früher angefangen. Die haben 1990 angefangen.
Mhm.
Und ich war voll, also ich war gleich verliebt in die Band. Vor allem, weil die Sängerin war eine super Freundin von mir.
Ah, okay.
Also Freundin, nicht Freundin, Freundin, sondern
so Freundin. Kumpel Lina.
Genau. Kumpel, genau.
Ja.
Und Darko, der Bassist, genau, die waren halt ein Paar und die haben die Band gemacht, Dead Ideas. Und die war also sehr einflussreich hier. Ganz, ganz groß. Also richtig, richtig groß. Und dann kamen wir gleich nach denen und wir waren halt am Anfang alle beeinflusst durch, weil Definite Choice ist ja ein Song von 7 Seconds.
Mhm.
Und daher haben wir den Namen. Und wir waren halt sehr beeinflusst durch diese ganze Posse und melodische Schiene. Also für uns war damals, in unseren Ohren und in unseren Augen, war damals Uniform Choice, 7 Seconds, Bad Religion und Descendants das Gleiche.
Okay.
Obwohl es nicht das Gleiche ist, natürlich.
Ja, 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 ja.
Aber es war für uns damals das Gleiche.
Okay.
Wir mochten alle, also 4 Bands gleich. Und vor allem Riesenbands in Jugoslawien. Riesenbands.
Okay,
also damals für nicht die Bands, sondern was ich dir jetzt sagen werde, was für dich wahrscheinlich auch unglaublich sein wird und für viele Mithörer. Bands, die hier easy in den 90ern 1000 Tickets verkauft hätten,
ja,
waren Jingo de Lunch und Spermbirds.
Okay.
Also Spermbirds war tatsächlich eins meiner ersten größeren Konzerte hier in Belgrad, die ich gesehen hatte.
Krass.
Das war direkt vorm Krieg 90, haben Spermbirds hier gespielt im Dom Omladine, da wo später dann ich Konzerte organisiert habe für Madball, für Agnostic Front, für ganz viele andere Bands.
Ja.
Und die Show war Hammer. Und die Show wird heute noch beschrieben als eine der verrücktesten Shows, die je bei uns abging.
Krass.
Ja, Jingle Lunch waren leider nie hier.
Mhm.
Und ich habe auch nur einmal Jingle Lunch gesehen auf dem Maifest. Und bin glücklich, dass ich das geschafft habe.
Kannst ein Häkchen hintersetzen.
Ja, genau. Ich hab tatsächlich eine Träne gesehen in meinen Augen.
Ja, schön.
Es war schön für mich. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, waren wir sehr beeinflusst von dieser ganzen Sache.
Ja, okay.
Und Definite Choice ging dann los. Wir hatten dann dieses Demo, wollten diese Platte machen, ging aber nicht. Und dann kam 92, dann kam 93, haben halt Shows gespielt, Show nach Show nach Show. Und haben dann beim Kumpel mit die erste Platte haben wir aufgenommen, kam raus auf Kassette, haben wir selber rausgebracht. Haben wir tatsächlich mit Fake Drums, also mit der Drum Machine gemacht.
Okay, krass, weil ihr keinen Schlagzeuger hattet, oder?
Nee, wir hatten Schlagzeuger, aber wir hatten die Technik nicht,
ach so,
ein Schlagzeug aufzunehmen.
Okay, geil.
Wir hatten das nicht. Wir hatten kein Geld, in ein Profi-Studio zu gehen.
Ja,
und
ja,
wir hatten halt die Technik nicht. Und da hat ein Kumpel gemeint, hey, ich kann das für euch machen auf dem Computer. Und da haben wir, ich glaube, 2 Monate lang nur für 10 Songs, also Drums aufgenommen.
Mhm.
Und dann, das hört man aber auch direkt raus, wenn du die erste Platte hörst. Also das ist ganz lustig. Das ist jetzt, wenn ich da reinhöre, das sind gute Songs. Aber das klingt sowas von lustig. Das ist also wirklich wie so ganz, ganz lustig. Also jetzt, ja, für mich ist es immer ein Witz, wenn ich reinhöre. Aber es ist trotzdem, ich bin stolz drauf. Wir haben das in der Zeit geschafft. Wir haben was gemacht, wo um uns rum alles eingebrochen ist, haben wir was aufgebaut.
Ihr habt weitergemacht. Und du hast ja parallel, war es parallel Hitman gestartet? Oder war das eher so ein Anschluss?
Das war 94. Das war 94, habe ich mit meinem Bassisten, der ist letztes Jahr verstorben,
ja,
Wiege, mit ihm habe ich tatsächlich ein Side-Project gestartet mit 2 anderen Kumpels, die in der ersten serbischen Biohazard Worship Band gespielt haben.
Okay, krass.
Die klangen und sahen aus wie Biohazard. Die waren mit Pitbulls auf der Bühne. Also die ganzen 9 Yards, alles.
Volle Kanone.
Die waren Riesenfans von Biohazard. Und es war ja 93, 94, da waren Biohazard riesig.
Ja, klar.
Biohazard haben 96 hier in Belgrad gespielt vor 3.500 Leuten.
Wahnsinn, ne?
Ja, das ist unglaublich. Das war ein Riesenkonzert.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Auf jeden Fall haben wir mit den Jungs von, die Band hieß Wipe Out.
Mhm.
Mit denen haben wir, also der Drummer und der Gitarrist sind dann, wir haben dann eine irgendwo Proberaum gefunden und haben dort was gestartet und haben gleich in der ersten Probe haben wir zwei Songs gemacht. Die waren auch später auf unserer ersten Platte. Mhm. Und uns gefiel das so sehr. Aber jetzt nicht nur uns, sondern diese Dead Ideas, die ich erwähnt habe, die waren voll begeistert von der Band.
Okay.
Und haben dann gemeint, hey, die hatten dann irgendwie im Oktober 94, also wir haben angefangen Juni 94, und die haben im Oktober 94 eine große Show gehabt in Belgrad. Haben gemeint, wir wollen euch als Support. Wir hatten 6 Songs.
Ja.
Und wir sind auf die Show gekommen und da waren 600 Leute auf der Show. Mhm. Und die gingen alle ab, wo wir gespielt haben. Stage Diving, also alles, was du dir vorstellen kannst von der verrückten Show, so war die Show.
Ja.
Und wir so in die Hosen gepisst, also richtig vor Glück.
Geil.
Und von da aus ging es dann für uns viel, viel besser als für Definite Choice. Mhm. Definite Choice war immer noch also so eine, wir hatten auch Videos und was weiß ich, so TV-Auftritte in so Musikshows und so. Also das wäre mehr so ein Crossover-Ding und kriegen auch gut. Aber es ging irgendwie für mich auch ein bisschen schon in die Richtung, die ich nicht wollte.
Okay, weil du dich musikalisch auch so ein bisschen weiterentwickelt hast.
Genau, ich wollte aber auch was anderes machen und ich wollte tatsächlich nicht mehr so viel mit Medien zu tun haben, sondern ich wollte mehr, dass es mehr Punk und Hardcore bleibt.
Mhm.
Also nicht so arrogant und irgendwie so elitistisch, sondern mehr so, hey, also ich sehe mich hier nicht, ich sehe mich eher hier mit den Leuten auf dem gleichen Level.
Ja.
Und dann ging diese ganze Hitman-Sache los und das ging dann für uns ganz steil nach oben, die ganze Zeit.
Ich wollte gerade sagen, damit seid ihr ja dann auch, wart ihr dann richtig unterwegs, ne?
Ja, 18 Jahre lang.
Ja.
Und zwar die gleichen 4 Jungs.
Krass. Habt das durchgehalten miteinander, ja?
Ja, wir liebten uns, wir lieben uns immer noch. Wir hatten tatsächlich nur einmal ein Line-Up-Change. Mhm. Das ist, wo unser Bassist nach Amerika gegangen ist, der ist immer noch mein bester Freund und mein Trauzeuge und Reiko, kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
Der hat auch mal Madball gefahren.
Mhm.
Also der ist dann reingesprungen, also der war ja auf der ersten Show mit uns, der war auf dem ersten Probe, also bei auf den ersten Proben mit uns, der war halt schon immer mit uns dabei. Okay. Auch seine alte Band Mob Law hat mit uns viel gespielt und also das war halt logisch, dass der gleich auf Bass einsteigt.
Ja.
Und mit ihm haben wir halt die letzten 3 Jahre gespielt, aber sonst waren es die gleichen 4 Jungs, 18 Jahre lang.
Mit der Band seid ihr richtig getourt? Mit Hitman?
2-mal richtig getourt, aber viel, viel gespielt. Also wir haben tatsächlich bis 2000, weil wir konnten ja nirgendwo hinreisen ohne Visas und ohne...
Ja, klar.
Weißt du, und für uns war es halt schwer, weil unser Gitarrist, der ist halt ein Typ, der hat keinen einzigen Arbeitstag im Leben.
Okay.
Der ist 1973 geboren. Mhm. Der hat noch nie eine richtige Arbeit betrieben.
Okay.
Wie zum Beispiel zum Job gehen und irgendwie 9-to-5 oder irgendwie Versicherungen gezahlt oder Rentenversicherungen gezahlt oder so. Der war halt die ganze Zeit in den 90ern, weil da hat er auch keinen Vater und hat halt seine Mutter war auch krank, hat er auf sie aufpassen müssen und auf sich selber auch aufpassen müssen. Der kam halt aus einer Gegend, wo Kriminalität ganz, ganz groß geschrieben wurde.
Der hat anderweitig sein Geld verdient.
Und deswegen konnten wir nicht alle Visas immer bekommen.
Gut, war wahrscheinlich mit ihm dann eher schwierig, ne?
Sehr schwierig.
Ja.
Und dann, wo es dann abging ohne Visas, 2010 würde ich sagen, ging es dann auch für uns los also wir haben die letzten 3 Jahre eigentlich ein paar Touren gemacht. Wir haben auch die vorletzte Show, die wir je gespielt haben, war Saxon Summer in Leisnig.
Mhm.
Ja, genau, das war die vorletzte Show. Und das war leider auch die vorletzte Show, weil da haben wir tatsächlich erst mitgekriegt, dass unser Drummer ein Herzproblem hat. Weil ihm ging es nach der Show richtig, richtig, richtig schlecht.
Ja.
Wir wollten auch ins Krankenhaus gehen, aber er hat gemeint, nein, lass uns nach Hause fahren und das war's. Wir haben dann auch eine Show geskippt und wir sind dann nach Hause gefahren und dann haben wir gemeint, okay, jetzt spielen wir gar nicht, bis du erstmal deine Resultate bekommst vom Doktor. Und dann hat er das bekommen, dass er nicht mehr Drums spielen soll und auch nicht mehr Boxen trainieren soll und was er alles gemacht hat. Und da haben wir halt die letzte Show also gebucht und haben dann am 19. Mai 2012 die letzte Show gespielt.
Okay. Als ihr dann die, also ihr habt ja dann irgendwann mal außerhalb von, ich sag mal, Serbien, ne, ihr seid ja mal irgendwie rausgekommen, habt ihr dann auch mal woanders gespielt, jetzt unter anderem ja auch in Deutschland, bleiben wir mal bei dem Beispiel. War das was anderes für dich? Also war die Szene anders als
ganz anders.
Dir zu Hause?
Und ganz anders.
Also, was waren die Unterschiede? Also was war anders für dich?
Was immer noch anders ist für mich.
Okay, was vielleicht immer noch anders
ist. Ja, das ist, ja genau, es ist immer noch anders für mich und das ist irgendwie etwas, wo ich nicht rumkomme. Mhm. Und es tut mir jetzt wirklich leid, aber es wird jetzt wahrscheinlich vielen auch nicht gefallen, aber
voraus, sag es.
Es ist alles irgendwie zu geschminkt.
Mhm, okay.
Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Es ist
ich glaube, das sagt schon alles.
Und es ist alles zu uniformiert. Mhm. Und es ist alles zu konform.
Okay.
Und es geht um ganz viele andere Sachen. Es geht um, wer welche Schuhe trägt und wer welche Platten kauft und wer welche Farben von Platten hat und wer wie viel Farben von welcher Platte hat und wer welche Jacken trägt, ob es eine Patagonia-Jacke oder eine North Face-Jacke ist oder wenn du das nicht hast, dann bist du halt nicht cool und wenn du das hast, dann bist du halt cool. Und das ist bei uns nicht der Fall.
Ja.
Bei uns haben halt Leute kein Geld. Bei uns geht es immer noch um die Musik. Wenn du bei uns auf eine Hardcore-Show gehst, und das haben auch Leute, die aus Deutschland hier waren, vor allem und sehr willkommen sind, wie zum Beispiel Risk It, haben es auch mitgekriegt, dass Leute hier mehr Liebe, nicht nur hier, sondern hier und
in der Region
generell, wo halt das Geld nicht an der ersten Stelle ist und wo man halt viel kämpfen muss und hat keine Zeit, um irgendwie auf Festivals zu gehen. Und es gibt halt auch keine Festivals. Ja. Es gibt halt auch keine Plattenläden und coole Plattenläden und Sachen, wo du jeden Tag dir irgendwie verschiedene Farben von Platten kaufen kannst. Du bist halt glücklich, wenn du eine Platte überhaupt kaufen kannst. Weil du musst dir vorstellen, hier arbeiten Leute einen Monat lang für einen Durchschnittslohn von 350 Euro im Monat.
Ja, das ist krass, ne?
Also ich meine, es ist halt so. Es ist nichts zu bemitleiden. Es ist halt so. Wir leben halt so. Das ist unser Leben. Wir leben halt so, wie wir leben. Und für uns ist es halt schwerer, Sachen zu bestellen, kaufen. Mhm. Und dann siehst du halt, wenn du auf einer Hardcore-Show bist, siehst du halt nicht alle Leute in coolen T-Shirts rumrennen und Platten-Distros und was auch immer, sondern die Leute kommen zur Show, weil sie tatsächlich die Show sehen wollen und viel Spaß haben wollen. Wollen sie natürlich in Deutschland auch. Ich will nicht sagen, dass in Deutschland Leute nicht Spaß haben wollen auf Shows, weißt du? Aber es ist anders. Man nimmt es for granted.
Weißt du, was ich meine? Lassen wir es so stehen. Ja, natürlich. Wir lassen es so stehen.
Okay.
Wir lassen es so stehen, weil ich glaube, es ist selbsterklärend und bevor wir das jetzt zu sehr, weißt du, aus unserer Sicht auseinanderbrechen und ins Detail gehen,
Haben kapiert, was ich meine.
Genau. Die Botschaft ist angekommen. Hitman war vorbei.
Ja.
Rattern war gleich zur nächsten Band, The Bridge.
The Bridge war von mir und meinem, wie gesagt, Reiko, meinem besten Kumpel, war das auch ein Projekt mit drei Jungs, die vorher eine andere Band hatten, die hieß Jane.
Okay.
J-A-I-N. Sehr coole Band. Müsst ihr euch alle mal reinziehen. Ist richtig, könnt ihr auf YouTube finden. J-A-I-N, Jane. Das gefiel uns sehr, sehr, sehr. Also das war das war so ein Sign of the Time.
Ungefähr. Absolut.
Genau, da kam so.
Hundertprozentig, so Melodic, ganz, Hardcore, so.
Genau, so ein bisschen Comeback-Kid, so ein bisschen, weißt du. Genau so klingt das. Und das war halt etwas, was wir sehr mochten in der Zeit. Aber es waren auch halt andere Sachen drin und das gefiel mir halt in dem Moment sehr, gefällt mir immer noch. Also ich höre die Platte immer noch sehr gerne. Und ja, wir haben halt auch angefangen zu proben und was dabei rauskam, kam raus bei Farewell Records.
Ja, kann man sich auch noch anhören. Ich wollte jetzt gar nicht, also wir müssen die Band auch gar nicht so auseinandernehmen. Ich fand es nur spannend, wenn man sich diese Bands mal hintereinander anhört. Jetzt, weißt du, so einfach ja. Nur 2-3 Songs von jeder Band. Und dann kommst du bei The Bridge an und bist so, wow, okay, das ist jetzt irgendwie ein harter Cut zu den beiden Bands,
ja.
In denen du vorgespielt hast. So, das
ja,
fand
ich auch.
Wie gesagt, ich fand es auch eigentlich ganz cool. Und jetzt kommt ja schon wieder ein Cut. mit dem aktuellsten Projekt, in dem du spielst.
Ja, weil ich höre halt verschiedene Musik. Was soll ich machen? Und,
cool.
Es sind dann alles verschiedene Leute. Es ist halt nur immer das gleiche, der gleiche Mensch am Vokal.
Immer
also am Gesang. Das bin ich.
Ja.
Und ich bin ja auch nicht derselbe Mensch.
Du hast dich auch weiterentwickelt.
Ich bin ja jetzt 52 und ich war 21, wo ich Hitman gemacht habe,
ja.
Definite Choice gemacht habe. Definite Choice habe ich gemacht, wo ich Wut hatte und ich war voller Wut und ich war voller Enttäuschung, weil Krieg um mich rum war und weil...
Den du eigentlich auch nicht wolltest, ne?
Ich wollte ja nicht den Krieg, ich wollte ja auch nicht in den Krieg gehen. Ich musste ein Jahr lang auf meinem Dachboden schlafen, weil mich Militärpolizei gesucht hat, jede Nacht, um mich ins Kriegsgebiet zu bringen. Das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht ein Teil vom System sein, ich wollte nicht ein Teil vom Krieg sein, ich wollte da gar nicht mitmachen.
Ja.
Wir waren sehr, sehr anti-war und dann mit Hitman kamen dann diese ganzen Krisen und mein Vater war verstorben und ich war traurig. Ich war, also, ich hatte eine andere Art von Wut in mir, aber ich wollte auch was Positives rausbringen und dann gingen diese ganzen Songs von Hitman, hast du dann ganz viele so positive Songs und Erlebnisse, die ich hatte zwischen 94 und 2010. Ganz viele Sachen, die ich miterlebt habe und viele Leute verloren habe und, weißt du, ich meine, alles, was sich halt gesammelt hat. Ich war dann auch 30, ich war dann auch 40 langsam.
Ja,
und
klar.
Dann habe ich das alles hinter mir und habe dann eine Pause gemacht zwischen, ich würde sagen, 2016 und 2019. Habe ich gar nichts gemacht, gar keine Bands, gar nicht. Ich hatte so ein kleines Projekt mit 2 Songs, wir hatten das Slingshot genannt.
Okay.
Da kamen nur 2 Songs raus und aber es war okay.
Ja.
Und dann kam halt diese Sache mit ganz anderen Leuten. Also Definite Choice war eine Gruppation von Menschen.
Ja.
Hitman war andere 4, also 3 Leute um mich rum. Und dann hattest du, bei The Bridge hattest du wieder andere 3 Leute, du hattest einen Gitarrist, der war 20 und ich war 40. Also 20 Jahre Unterschied. Natürlich kommt dann was ganz anderes raus.
Ja, klar, logisch.
Und dann komme ich jetzt wieder zu Kumpels, mit denen ich schon immer spielen wollte. Schon seit 30 Jahren wollte ich mit denen Musik spielen.
Ja.
Die sind aus verschiedenen Punkbands.
Okay.
Und Garage-Punkbands. Und Oi-Bands. Die haben in ganz verschiedenen Bands gespielt, also musikalisch gesehen waren sie mehr in der Punk-Schiene.
Ja.
Außer unser Bassist, der sieht ja natürlich jetzt aus wie ein Rockabilly-Typ, aber der war früher mal ein Straight-Edge Youth Crew-Guy.
Okay.
Der hat in einer Band gespielt, die hießen Youth Crew All Stars.
Okay, der Name ist Programm.
Ja, genau. Ja, ja, und auf jeden Fall, er und ich haben dann die Idee gehabt, diese Band zu machen, Nagon.
Ja.
Und also wir wollten tatsächlich nur ein bisschen Spaß haben. Wir haben gar nicht erwartet, dass passiert, was passiert.
Dass das irgendwie funktioniert am Ende.
Also, dass das nicht funktioniert, sondern dass Leute aus der ganzen Welt haben uns geschrieben.
Ja.
Dass das, wir hatten in irgendwie in den ersten 3 Stunden auf YouTube haben wir 3000 Klicks gehabt. Was für eine Band, die nix ist aus Serbien, ohne Release, ohne gar nicht. Für uns war das unglaublich.
Ja. Aber also, ist doch cool.
Ja, ist cool, natürlich. Wir sind stolz drauf und es ist super, dass wir das gemacht haben, also dass das so gelaufen ist. Und wir wurden gebucht für Also für Festivals in Leipzig, für das Beach Beer Chaos in Barcelona. Wir wurden, also überall her. Wir wurden jetzt gebucht auf eine Tour für nächstes Jahr. Also wir haben einen Release gemacht mit Contra Records. Die waren höchst begeistert von der ganzen Sache, haben das gleich rausgebracht. Zur Seite, wir sind Freunde, aber die sind ja auch nicht verrückt. Die würden auch nicht was rausbringen und Geld investieren in etwas, was denen nicht gefällt, weißt du?
Ja, na logisch,
so sehe ich das ungefähr. Ich meine, niemand ist so verrückt.
Ja, also eine Scheißplatte hätten sie wahrscheinlich trotz Freundschaft nicht.
Meine ich ja. Weißt du, was ihnen nicht gefällt, also und die Platte war auch, ist sehr schnell war sie ausverkauft und für uns ist das tatsächlich irgendwie, war das irgendwie wie ein Traum, weißt du? Und wir waren nicht mal 10 Monate alt, wo das alles passiert ist. Also wir haben angefangen im Februar, hatten wir die Idee. Februar auf der Slapshot-Tour, wo ich war in Novi Sad, waren meine Jungs auf der Show, haben gemeint, hey, lass uns eine Band machen. Und ja, lass uns eine Band machen. Wenn ich zurück bin von Tour, lass uns anfangen. So zum Spaß. Und im November hatten wir schon eine Platte und für uns war das unglaublich. Das ist für unsere Standarde hier, ist das etwas, was nicht passiert.
Riesig, riesig groß.
Das ist, also in Serbien passiert das niemandem.
Ja, na doch euch.
Ja, uns ist es passiert, aber natürlich, ich meine, es wäre wahrscheinlich auch nicht passiert, würde ich nicht all diese Menschen kennen.
Das hat wahrscheinlich schon ein bisschen geholfen, ne?
Also, natürlich, sicher.
Brauchen wir nicht drüber reden, ist klar. Nichtsdestotrotz, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, wenn die Band kacke wäre.
Ja.
Und dann würde sie, also klar, denn man hört dann auch schlechte Musik vielleicht mal eher an, wenn es ein Kumpel oder eine Kumpeline macht, so.
Ja, natürlich.
Aber trotzdem muss die Musik dann irgendwie doch auch ein bisschen eingängig sein, ne? Und man muss sie sich auch gerne anhören können.
Genau.
Sage ich mal. Ja, cool.
Finde ich auch.
Damit sind wir jetzt erstmal so ein bisschen deine ganzen Bands durchgegangen. Jetzt müssen wir ja auch mal auf dein ganzes Tour-Business, sage ich mal, zu sprechen kommen. Wann ging das los?
Das ging los 2011 Februar.
Okay.
Vor 10 Jahren.
Mhm. Also davor, nur noch mal kurz, um das so ein bisschen einzusortieren. Davor warst du ganz normal arbeitstätig, sage ich jetzt mal, warst da unten in deinen Bands unterwegs, also hast dann immer in den Bands gespielt und so weiter. Mhm. Du hast damals auch schon angefangen, Shows zu machen?
Ja, ich war in den 90ern, war ich, also ab Mitte 90er, ab 93 bis 2000 war ich Bartender und habe die ganzen Bands gemacht.
Okay.
Ich habe schon 96...
Über Telefon dann?
96, 97 habe ich die ersten Bands schon gebucht, lokal.
Ja.
Die ersten Shows gemacht, Festivals, kleine Festivals und so, für lokale Bands. Auch während dem Krieg, auch während den 90ern, 99, wo wir gebombt wurden, 70 Tage lang, gab es dann Shows, zum Beispiel, das ist interessant, wir hatten Shows, die gingen ab 2 Uhr nachmittags bis 5 Uhr nachmittags.
Ja.
Und dann ging der Strom aus, weil es durfte ja kein Licht sein, weil wir wurden ja gebombt.
Ich wollte gerade sagen, wow, ist das krass. Wahnsinn.
Und dann wirst du die ganze Nacht gebombt, bam, 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 bam. Und dann am nächsten Tag stehst du auf, gehst du wieder zur Arbeit und dann spielst du Shows oder gehst zu einer Party oder was auch immer. Und dann an der Nacht wirst du wieder gebombt und so weiter. 74 Tage lang so. Und danach...
Das muss man jetzt an der Stelle, nur dass ich mal dazwischen gerätsche, das hast du jetzt halt einfach mal so... Naja, dann wirst du halt bebombt, dann gehst du arbeiten und dann wirst du wieder bebombt.
Da gewöhnst du dich dran. Das ist, es klingt,
ja, aber es ist trotzdem so weit weg, krass.
So
surreal. Es ist völlig unrealistisch eigentlich.
Ich weiß, ich habe schon 1000 Mal drüber geredet und deswegen ist es immer, jedes Mal, wenn ich es wieder erzähle, ist es mehr und mehr für mich etwas, ist halt passiert. Was soll ich tun?
Ja.
Ich musste da durch und es ging halt nicht anders. Und ich konnte jetzt nicht einfach sagen, ey, ich will da nicht mitmachen, oh, ich will jetzt weg von hier.
Ja, klar.
Geht nicht, weißt du? Du bist hier, du musst damit leben. Die ersten 5 Tage scheißt du dir die Hosen und gehst in den Keller mit deiner Mutter und alles um dich rum wackelt und kracht und deine Fenster brechen ein und, weißt du? Mhm. Aber nach 5 Tagen gewöhnst du dich halt dran. Dann machst du neue Fenster rein, machst Duct Tape drauf, damit es eigentlich einbricht, wenn die Bombe einschlägt in der Nähe und dann war's dann.
Ja.
Und hoffst, dass die Bombe nicht bei dir einschlägt.
Ja.
Weil anders kannst du ja nicht. Du kannst nicht sagen, nee, ich will jetzt nicht mitmachen.
Nee, du bist mittendrin, also du hast keine
Du bist
Wahl.
Ja da, du kannst nicht mitmachen. Du musst da sein, weißt du? Ja. Und so war es halt. Ja. Und es, ich bin durch und ich habe es überlebt und wir haben es alle überlebt. Also viele von meinen, die meisten meiner Freunde haben es überlebt. Ja. Wir haben es nicht überlebt. Und ja, wir sind durch. Durch die 90er und wir sind durch das Ganze durch. Und dann kamen die 2000er und das war dann cool. Dann kann, dann fingen halt die Shows an. Mhm. Dann habe ich halt die ersten Shows gebucht.
Ja.
Die größeren Shows.
Ja.
Und dann sind wir auch auf ganz viele Shows gegangen. Da haben wir halt unsere Freundschaft aufgebaut mit der Sofia Hardcore-Szene. Mit, mit dem anderen Alex.
Genau.
Genau. Und er und ich kennen uns seit 2000, wo ich die Integrity Show, 2001 wollte ich eine Integrity Show machen in Belgrad.
Okay.
Und die kamen nie nach Belgrad. Die sind nicht hierher gekommen. Weil die kamen auf die slowenisch-kroatische Grenze und wollten durch Kroatien nach, nach Serbien.
Okay.
Und die kroatischen Grenzbeamten wollten sie nicht durchlassen, weil sie nach Serbien wollten.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, wer damals Tourmanager war, ist auch nicht wichtig, aber die konnten halt nicht kommen.
Ja.
Und für uns ist dann die Welt zusammengebrochen und wir so, oh Scheiße, was machen wir jetzt? Und ich war, ich hatte damals einen Laden, ich wollte halt irgendwie was machen, was vergleichbar wäre mit, damals war das für uns Nastrovje Potsdam und Cortex und weißt du, die ganzen Early Sachen.
Platten-Merch.
Ja, Platten-Merch und so, so, so hatten, hatte ich einen Laden aufgemacht, auch für Skateboard-Sachen und so. Und das ging dann so 3-4 Jahre lang und in der Zeit habe ich halt ganz viele Shows gemacht. Da habe ich halt die ganze Sache angefangen. Also die erste Sache, die ich machen wollte eigentlich mit MAD, war 96, wo der erste Waffenstillstand war, wollten wir eine Ignite-Show machen.
Okay.
Hatten wir gebucht, wurde aber abgesagt und ist nichts da, ist nicht passiert und das war's dann, egal. Und dann war wieder Krieg und bla 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 und ja. Und 2000 fing dann das Ganze an mit, wir wollten die Integrity-Show machen, ging nicht. Da haben wir danach, ich glaube, das nächste war Agnostic Front. Die erste Agnostic Front-Show in Belgrad.
Ja.
Ich glaube, da waren 900 Leute auf der Show.
Krass, ja.
Hammer.
Was hat Hammer der Eintritt gekostet zu der Zeit?
Also ich glaube, das waren 7 € oder so.
Okay.
Also für uns war das viel Geld, 800 Dinar.
Ja, das können wir vorstellen.
Ganz viel Geld. Das ist viel. Also, aber trotzdem waren ganz viele Leute da und es war super. Die Show war also Hammer, Abriss. Und danach haben wir einen Madball gemacht, dann haben wir Stretch Arm Strong gemacht.
Dann lief es sozusagen. Also dann sind die Bands gekommen, ja.
Ja, 25 to Life einmal, 25 to Life zweites Mal. Ganz viele Bands halt. Also in dem Deadline, bla bla bla. Also da ging's los. Bam, bam, bam. Ja. Eine nach der anderen. Also nicht jetzt, ihr müsst euch nicht vorstellen, dass das jetzt hier jeden Monat 10 Shows war. Nein. Das war, also in einem Jahr vielleicht 5, 6
genau.
5, 6 genau. Oder 7 Shows.
Ja, ja.
Die so waren und ganz viele lokale Shows.
Mhm.
Also 2000 war halt der Boom für die serbische Szene. Da ging es richtig ab, da gab es ganz viele Bands und wir hatten tatsächlich ganz viele lokale Shows, die jeden Freitag und jeden Samstag zum Beispiel, wenn du eine Show hattest, irgendwo waren die Shows ausverkauft.
Mhm.
So 300-400 Leute.
Ja.
Hammer. Richtig gut.
Ja,
ja und irgendwie ist was passiert Ende der 2000er und dann ist alles wieder eingebrochen.
Ja.
Und dann kam auf einmal diese ganze Sache, die überall in der Welt kam. Und die heißt Internet. Genau. Und dann war auf einmal nicht mehr cool, wenn du die Band hörst, sondern wenn du die Band hörst.
Ja, okay.
Und dann kam es auf einmal zu diesen ganzen verschiedenen Hardcore. Nicht nur einer, sondern 4 verschiedene Hardcore.
Ja, ja.
Du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Also alles war verschieden. Jeder wollte, ist auch okay, ist ja auch in Ordnung. Jeder soll machen, was er will.
Mhm.
Aber eine Szene, die alles, die bis dahin zusammen funktioniert hat, als eine Einheit, wurde zu 9 kleinen Szenen. Und die Shows waren nicht mehr 400 Leute, sondern waren 9 mal 50 Leute.
Okay.
Und so ging es dann eine Weile lang.
Ja.
Also nur die großen Shows waren halt besucht.
Die kleinen halt, nicht mehr.
Ja, kleinen nicht mehr und wie halt überall. Habe ich ja überall auch mitgekriegt, dass es so
ja,
ist.
Genau.
Und 2011, also ich habe halt die ganzen Shows gemacht und bla bla bla. Und irgendwann mal habe ich eine Einladung bekommen, eine Tour zu fahren mit AK.
Ja, okay.
AK war Tourmanagerin.
Ja.
Und sie hat einen Van gefahren und sie braucht den Fahrer für einen zweiten Van. Es war die Tour Death Before Dishonor und Mongoloids.
Ah, oh, fein.
Ja, 2011.
Ja.
Und die war 36 Tage lang. Also Super. Das war auch eine der längsten Touren, die ich in einem Stück gemacht habe für eine Band.
Ja.
Und gleich die erste. Stockholm am weitesten im Norden, Lissabon am weitesten im Süden.
Boah, krass.
Und alles zwischendrin.
Ja.
Ja, und die Tour war richtig, richtig, richtig cool. Also ich war höchst begeistert, das alles zu sehen. Also für mich war das das erste Mal und ich war damals, wie alt war ich schon? Also ich bin auf der Tour, wurde ich 42. In Montpellier.
Ich wollte gerade sagen, also oder fragen, das war dann für dich auch wirklich das allererste Mal, dass du so, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Welt gesehen hast.
Genau. Also das letzte Mal davor war halt mehrere Male Budapest.
Gut, ja, okay.
Was ist Budapest halt, ist das gleiche wie Belgrad, nur ein bisschen mehr im Norden. Ja. Ein bisschen schöner.
Ja.
Und es gab schon, in dem Moment war ich schon auf 4 Persistence-Touren in Wien.
Okay, gut, also warst du mal in Österreich und...
Ich hatte ein paar Sachen, nee, ich war ja schon überall, aber ich meine, ich hatte damals nach dem Krieg das gesehen. Ich war in Kroatien, ich war in Slowenien und so, in unserer Region, aber tatsächlich auf Shows außerhalb von unserer Region war ich halt in Österreich und in Budapest.
Okay.
Und das war's.
Ja.
Also alles, was ich gesehen habe in den 90ern, habe ich dort gesehen.
Ja.
Und dann in den 2000ern in Wien.
Ja.
Und dann kam ich raus und habe halt alles gesehen. Und davor... ich gehe mal ganz kurz 20 Jahre zurück. 91 war das letzte Mal, wo ich außerhalb von unserem Land war auf einer Show. Und das war in Berlin. Mhm. Damals hieß der Club, den gibt's nicht mehr, hat mir David erklärt. Das war Metropol.
Gibt's jetzt wieder?
Gibt's jetzt wieder?
Glaube ich ja.
Ja, Metropol war der Laden.
Mhm.
Und der hatte so 2 Treppen hoch und da habe ich tatsächlich... Mhm. Ich wusste nicht, wer die sind und so. Da habe ich tatsächlich Jingle the Lunch gesehen und habe auch Schlumpf getroffen und habe auch David getroffen, weil David war ja davor in Belgrad mit Slapshot.
Ja.
War mit Mark dort, mit Mosch, alle waren dort und wir waren ja alle auf der Show. Und ich war auf dieser Show und die Show war Bad Religion, NoFX und Charlie's War.
Ja.
Das waren so 500 Leute auf der Show und das war eine Abrissshow.
Ja, das kann
und dann sind wir zurück nach Hause und dann fing der Krieg richtig an. Da könnten wir nirgendwo mehr hin.
Ja, klar.
Also ich hatte eine Pause praktisch von 15 Jahren, wo ich nichts gesehen habe, außer in Budapest ein paar Shows.
Krass. Wahnsinn, ne? Kann man sich heute auch überhaupt nicht mehr vorstellen.
Und alle Shows wir haben ganz viele Shows gesehen, weil wir haben viel... Unterstützung bekommt von einem Kumpel von mir aus Mönchengladbach. Mirko und sein Kumpel Tibor, die sind immer noch Freunde von mir. Und Andreas Köhnen, kennst du?
Ja.
Saint and Sinner Tattoo.
Mhm.
Der hat mir in den 90ern ganz, ganz, ganz viele Sachen und lieben, lieben, vielen Dank, Andreas, dass du immer da warst und hat uns ganz viele Videotapes geschickt und Singles und Hoodies und T-Shirts, hat uns unterstützt hier und hat uns ganz viele Sachen geschickt. Wir haben uns diese Videos reingeguckt. Also wir saßen zu 10 bei jemandem, der einen Videorekorder hatte und haben diese ganzen Shows gesehen von No For An Answer und von Sick Of It All und von den ganzen Bands, die halt zum ersten Mal nach Europa kamen und wir konnten sie nie sehen.
Mhm.
Wir haben das nur auf Video gesehen.
Ja.
Das war für uns unglaublich. Also für uns war das unglaublich, dass es die überhaupt gibt, dass die keine Mythos sind, also keine Götter, weißt du?
Ja, die sind real.
Die sind real halt. Da waren Leute auf Shows und die haben die tatsächlich gesehen. Ja, und es klingt halt lustig, ich weiß, das Ganze, was ich jetzt erzähle, klingt wahrscheinlich immer dem, was der erzählt, aber das war halt so. Das ist, du musst dir vorstellen, du hast halt nichts, du siehst das gar nicht.
Ja, absolut.
Ja, und dann kam diese Tour mit Death Before the Sauna und dann sehe ich alles.
Und dann sehe ich alles auf einmal. Du bist überall, ey.
Ja, siehst all die Clubs und siehst all die Menschen und siehst all die Platten und du willst, also du hast gar nicht das Geld dafür und boah, und du willst alles haben, aber du kannst es nicht, weil du hattest, ich komme zum ersten Mal in den Cortex rein. Du musst dir vorstellen, ich habe das mein ganzes Leben mal überall gesehen und habe das nie, also ich kannte David sehr gut, auch von, wir haben uns als auch, der war ja auch hier mit Hatebreed und dann komme ich zum ersten Mal in Cortex 2011 und bin, also weg vom Fenster.
Sprachlos.
Also komplett sprachlos. Ich sehe Kreuzberg, ich sehe alles, ich sehe Franken, ich sehe, weißt du, alles.
Ja, klar.
Das war für mich ein Schock, also richtig. Also
da kann man sich nur vorstellen, ne? Also den Kulturschock, den du da wahrscheinlich erlebt hast
und
in dem Moment.
Du hast halt diese ganzen Menschen, die um dich rum, das war halt das einzig sehr, sehr Gute dabei war, ich kannte ja auch schon Marc und Ute und wir haben auch tausendmal telefoniert und uns auch schon getroffen und aber du triffst halt nur Leute, die sind halt wie du. Und das ist das sehr Gute, nicht das sehr Gute, das ist eigentlich das Beste an unserer Szene. Du hast ganz, ganz viele liebe, liebe Menschen überall in der Welt, mit denen du dich unterhalten kannst, wie du und ich jetzt zum Beispiel. Und du findest gleich eine gemeinsame, so einen gemeinsamen Boden, wo du dich wohlfühlst.
Ja.
Und das war halt das Ganze, was halt geholfen hat bei der ganzen Sache. Und für mich war das halt ein perfekter Einstieg in die ganze Sache. Und irgendwie, also die Tour ging gut, hat auch Spaß gemacht und ich bin ein richtig guter Freund geworden mit Brian. Bin immer noch ein guter Freund. Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert und FaceTime gemacht. Also es war richtig, also viele Freundschaften kamen dabei raus.
Und offensichtlich noch die ein oder andere Tour, ne?
Ja, genau. Und Brian hat mir dann direkt geholfen bei der nächsten Tour, weil Cruel Hand brauchten jemanden, der sie fährt und der Tourmanager für sie macht.
Ja.
Und dann hat, ich glaube, irgendjemand von denen, Chris, hat halt Brian gefragt und Brian hat gesagt, nimm Alex, Alex macht das. Und dann ruft mich Brian an und sagt, hey, meine Kumpels Cruel Hand brauchen jemanden und du bist jetzt Tourmanager für die.
Glückwunsch.
Ich habe das noch nie gemacht. Dann habe ich ein bisschen mit AK geredet, ein bisschen mit Errol. Ich kannte Errol schon, ich kannte Schlumpf. Dann habe ich die halt nach Rat gefragt, was soll ich hier machen, was soll ich dort machen. Und ja, irgendwie habe ich es geschafft. Und die erste Tour ging dann super und die waren halt auch, wir wurden auch Freunde. Und dann haben wir gleich nochmal eine Tour gemacht im Sommer. Und ja, und dann im November hatte ich eine Tour im gleichen Jahr, also hatte ich also diese erste mit Dead Before the Sauna und dann Cruel Hand und dann nochmal Cruel Hand im Sommer und dann nochmal Dead Before the Sauna im Sommer. Also AK konnte nicht die ganze Tour machen, weil sie musste umsteigen auf Blood for Blood, glaube ich.
Okay.
Und dann habe ich die zweite Hälfte von der Sommertour von Dead Before the Sauna gemacht und danach im November habe ich War of Ages gemacht.
Okay.
Das war eine super Tour. Da war ich, also da hatten wir einen Fahrer und ich war nur Tourmanager. Und da war ich richtig, also von den Jungs bin ich begeistert. Musik geht so, ist auch nicht unwichtig. Ich meine, für mich ist immer der Mensch wichtiger als als die Musik, die er macht.
Ja.
Und die sind richtig super nette und gute Menschen und ich finde die, also sind immer noch gute Freunde von mir und wir sind auch regelmäßig in Kontakt. Und ich kann tatsächlich sagen, es ist mir eine Ehre, dass ich die kenne. Genauso wie Brian zum Beispiel.
Ja. Okay.
Ja, krass. Und die Jungs von Cruel Hand sind halt alle nette. Ich hatte halt Glück von Anfang an, dass ich tatsächlich nur nette Menschen hatte.
Ja, keine Ausfälle.
Genau, tatsächlich.
Okay, dann bist später. Okay, dann bist du jetzt 10 Jahre, na gut, jetzt mit Corona 7, 8 Jahre bist du ja dann mehr oder weniger regelmäßig auf Tour gefahren, ne?
Ja, neun, acht.
Ja, irgendwie 2011, ja, irgendwie, ja. Ich glaube 2019 ging das mit der, oder wann ging es? Nee, 20 ging es mit der Pandemie los, ne? Irgendwie, das ist alles schon wieder Schall und Rauch so ein bisschen. Gibt's einen... Eine Venue, eine Stadt, ein Ort, wo du besonders gerne immer wieder zurückkommst?
Oh, viele.
Viele, ja?
Viele, ja. Tatsächlich viele. Zum Beispiel Berlin alles.
Okay.
Egal. Egal. Also ist mir tatsächlich egal, wo ich bin, in welcher Venue in Berlin. Ich liebe alle.
Okay.
Weil ich liebe halt Berlin. Berlin ist irgendwie mein zweites Zuhause, habe ich das so erlebt wie mein zweites Zuhause.
Mhm.
Dresden, Chemiefabrik.
Ja.
Also Leipzig, Coney Island. Barcelona oder Badalona, Estrapello.
Okay.
Ah, so viele gibt's. Also es gibt tatsächlich so viele.
Okay, kannst du jetzt nicht
Essen,
okay.
Alles. Also, tatsächlich, ich könnte jetzt einen ganzen Tag lang drüber reden.
Okay, okay. Aber das liegt ja dann auch irgendwie immer ein bisschen daran, dass man nette, also mit einer netten Band unterwegs ist, mhm. die Veranstalter eigentlich alle ganz okay sind, oder?
Ja. Ja, ja.
Hattest du auch Totalausfälle? Ich meine, du hast es gerade angeteased, aber gab es auch mal...
Ja, es gab Bands, mit denen, die habe ich tatsächlich auch gebannt, mit denen will ich auch gar nicht mehr.
Okay, du hast die Tour aber zu Ende gebracht?
Ja, ja, jede Tour. Ich nehme jeden meinen Job, den ich mache im Leben, egal ob es jetzt Touren ist oder was auch immer, ich nehme den hundertprozentig ernst und ich gebe 150%, egal ob es mir gefällt oder nicht gefällt. Ich beende, was ich anfange und danach gehe ich dann entweder meinen eigenen Weg oder mache halt weiter und bin Freund mit demjenigen.
Boah, okay, krass. Ja, wie gesagt, wahnsinnig verrücktes Großwerden. Ne? Das ist, ich kann es ja irgendwie nur noch mal wiederholen. Es ist alles so weit weg mit... Dann fallen da einfach mal Bomben runter und naja, und dann machst du halt weiter und irgendwie.
Ja, musst du ja.
Ja, na klar.
Das ist halt im Leben so. Du kannst halt nicht.
In meinem Leben warst du es ja noch nicht so.
Ja, ich weiß, aber du hattest vielleicht andere Probleme, die du im Leben hattest, weißt du? Ich meine.
Keine lebensbedrohlichen wie Bomben.
Ja, es ist halt so. Ich kann jetzt nicht, ich meine, ich sag's jetzt auch nicht. Irgendwie, oh, ich bin ein cooler Typ.
Nein.
Nee, ich hätte es am liebsten, wenn ich es nie durchgemacht hätte.
Absolut.
Ich hätte es am liebsten, wenn ich nie erfahren müsste, wie es ist, die ganze Zeit Freunde zu verlieren. Oder, weißt du, dass deine Eltern sterben, wenn du jung bist. Oder, weißt du, ich meine, ja, das willst du ja nicht. Das will ja niemand. Weißt du, ich meine, ich wollte das ja gar nicht. Ich wollte einfach nur mit all meinen Kumpels Hardcore-Punk-Musik machen und Spaß haben. Und
ja.
Was alle anderen 20-Jährigen haben wollten.
Ja, na logisch. Klar, absolut, absolut. Aber
und wir haben auch das Beste draus gemacht, was wir konnten. Wir haben ja nicht geheult. Wir saßen ja nicht in unseren Zimmern und haben, wir können jetzt nichts mehr machen und bla bla bla. Nee, wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben ganz viele Shows gespielt. Wir haben trotz dem ganzen Krieg und trotz der ganzen Scheiße, die uns rum war, wir haben hunderte von Shows organisiert und gespielt. Überall in Serbien. Und wir waren auch die erste Hardcore-Band, Hitman war die erste Hardcore-Band, die 2000 in Kroatien gespielt hat, nach dem Krieg.
Mhm.
Die erste serbische Hardcore-Band, die nach Kroatien gegangen ist, in die legendäre Barake,
ja.
In Kutina, das ist ein Ort, zwischen, also vor Zagreb, so 60, 70 Kilometer vor Zagreb ist ein Ort an der Autobahn,
mhm.
Der heißt Kutina und dort haben in den 90ern Earth Crisis gespielt und Ignite und also für viele andere Bands.
Mhm.
Und diese Baracke, die ist halt so ein legendärer Club. Und da haben wir eine Show gespielt und die Show war, also da waren 300 Leute Kapazität, die Show war ausverkauft. Und uns waren die Tränen in den Augen, wo die Leute die ganzen Songs mit uns mitgesungen haben.
Ja, cool.
Das war für uns unfassbar. Das Gleiche ist natürlich auch passiert mit Razlog Sa, so heißt die Band aus dieser Stadt. Die wir dann nach Serbien gebracht haben, nach Belgrad. Die haben Belgrad und noch eine Stadt hier gespielt. Da waren beide Shows ausverkauft und alle Leute haben mitgesungen. Und die waren auch höchst begeistert. Die waren so unglaublich. Weißt du, aber das sprach ja nur davon, dass die Bindung zwischen den beiden Szenen war immer stark und ist immer noch stark und ist heute immer noch stark.
Genau, da wollte ich jetzt nämlich eigentlich auch noch mal kurz, bevor wir hier zum Abschluss kommen, hinspringen. Jetzt mal ab von Corona, es muss man jetzt einfach mal versuchen auszublenden. Serbien, wenn wir jetzt nochmal da bei dem Thema bleiben, gibt es da jetzt gerade eine aktive Hardcore-Punk Metal-Szene, also landweit, oder ist es wirklich nur, also nur noch in Belgrad so ein bisschen?
Also Belgrad und Novi Sad, das ist
okay.
halt,
okay.
das sind halt die Zentren, waren es eigentlich auch immer schon. Es gab zwar verschiedene Städte wie Kragujevac zum Beispiel.
Okay.
Das ist eine Stadt, wo ganz, ganz viel lief mit Punk, aber auch mit Death Metal.
Mhm.
Dort kamen ganz viele coole Bands raus. Nisch, ganz unten im Süden, hat eine starke Szene gehabt in den 90ern.
Okay.
Novi Sad, Belgrad waren halt immer die Zentren. Und zwar Novi Sad war Punk Rock City.
Okay.
Und Belgrad war mehr so Hardcore und mehr so diese alternative Grunge und was okay. weiß ich, Schiene, weißt du?
Mhm.
So ungefähr würde ich das sagen.
Und so und heute
noch. Ja, heute ist Novi Sad top, ist Nummer eins.
Oh, Belgrad ist gar nicht mehr.
Nee, was? Belgrad ist, aber es war immer so, weißt du, schon seit jeher, seit ich in der Szene bin, war halt, du gehst nach der Schule in den 80ern nach Novi Sad, um, wie hieß die Band? Scheiße. Vergessen.
Hm.
Ich hab den Namen irgendwo im Kopf, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, dort waren Shows schon in den 80ern und den 90ern, also richtig, richtig cool. Sind jetzt halt, die haben jetzt dieses große To Be Punk Festival und haben halt mehrere Clubs, die alternative Musik machen. Und die in Belgrad hast du keinen einzigen Club, der Hardcore Punk macht jetzt.
Ja.
Keinen einzigen. Und wir sind die Hauptstadt von Serbien. Also tatsächlich ist es für jede Band besser, in Novi Sad zu spielen, als in. Also alle Shows, die ich gemacht habe in den letzten 5 Jahren, habe ich in Novi Sad gemacht.
Okay, alles klar. Also es hat sich einfach ein bisschen verlagert dann.
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Cool, dann zum Abschluss gibt es immer noch ein kleines Spielchen, weil wir wollen das ja hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich weiß nicht, ob du die anderen Podcasts gehört hast, ansonsten, ich erkläre es dir kurz. Zum Ende hast du nochmal, du hast ja Shows gemacht, hast jetzt nochmal ein Wunschline-Up. Ja? Du hast unendlich viel Geld. Du kannst tote Bands zum Leben erwecken. Ja.
Ja.
4 Bands. Du machst die Show. Fangen wir auch hier traditionell mit dem Club an. Wo würdest du so eine Show machen?
Also meine Wunschshow würde ich sehr schwer. Aber sagen wir mal, ich würde es in das war eigentlich gar kein Club. Das gibt's heute noch. Aber da wurden nur selten Clubs Shows gemacht. Wir haben dort mal ein Festival gemacht. Das ist in der Burg von Belgrad. Gibt's ein Pulvermagazin.
Okay.
Das war früher, so um 1700, 1600, war das halt der Lagerraum für Pulverfässer.
Ja.
Also es ist unter der Burg.
Ja.
Wie so Katakomben sind das. Mhm. Da passen so 800 Leute rein und da haben wir Shows gemacht. Festivals halt. Mhm. Da würde ich eine Show machen.
Okay. Wer spielt?
Es spielen die Ramones.
Okay.
Hey, ich darf machen, was ich will.
Ja, absolut, du, völlig feuerfrei.
Es spielen die Ramones. Es spielen 7 Seconds.
Ja.
Es spielen Jingo de Lunch. Nee, oh, tatsächlich. Und es spielen, du wirst es nicht glauben, Charlie's War.
Okay, doch nochmal.
Doch.
Okay. Ja, ist ja also so eine Kombination aus Wunsch und Kumpel-Line-Up, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist tatsächlich Wunsch und aber Kumpel sowieso. Aber ich finde auch, Charlie's War, die erste Platte, ist für mich die beste deutsche Hardcore-Platte.
Und ich glaube, genau damit können wir das Ganze hier auch quasi beenden. Zum Abschluss, hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen?
Alle.
Alle.
Ich grüße alle
okay.
Leute, die ich kenne und ich vermisse euch alle und ich will tatsächlich, dass diese Scheiße hier so schnell wie möglich rum ist und dass wir uns alle wieder sehen und zusammen lachen und Spaß haben, egal ob wir Shows sehen oder nicht. Ich will einfach nur alle Menschen sehen, die ich liebe und die ich, wie gesagt, vermisse.
Ja.
Und ich will euch alle umarmen und euch allen sagen, ich habe euch alle lieb.
Schöne Worte zum Abschluss.
Ja.
Damit ja, bringen wir es hier zu Ende. Ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren kleinen Talk, für unser kleines Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.